Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, über Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich verändert. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörerinnen, durch diesen Podcast begleiten. Der Sozialraum ist kein Pausenraum. Das ist unser heutiges Thema im Podcast und ich begrüße dazu recht herzlich Magister Michael König, den Geschäftsleiter Soziale Dienstleistungen im Diakoniewerk. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr König, wir sind ja in den vergangenen Folgen schon sehr tief in den Transformationsprozess des Diakoniewerks eingestiegen. Sie gestalten als Mitglied der Geschäftsleitung den Prozess natürlich wesentlich mit. Verraten Sie uns doch einmal ganz zu Beginn, seit wann sind Sie im Diakoniewerk und in welcher Funktion?
Ich arbeite seit 27 Jahren im Diakoniewerk und bin Mitglied der Geschäftsleitung und hier zuständig für unsere Einrichtungen und Dienstleistungen in Salzburg, Tirol, in der Steiermark und bundesländerübergreifend für unsere Therapieeinrichtungen.
Das heißt, Sie sind auch sehr viel unterwegs quer durch Österreich, wenn ich mir das so anhöre.
Ja, ich darf viel unterwegs sein und damit auch viele Regionen, viele Einrichtungen kennenlernen.
Wunderbar. Heute sind wir in Linz, auch eine schöne Station.
So ist es.
Genau. Herr König, in der vorletzten Folge durfte ich Ihren Kollegen Stefan Macheva interviewen und wir haben mit einem kurzen Gedankensplitter gestartet. Das möchte ich heute auch mit Ihnen machen. Bitte vervollständigen Sie folgende Sätze. Erster Satz. Wenn ich Freunden von unserem Transformationsprozess im Unternehmen erzähle, dann
erzähle ich von einem Weitwanderweg mit vielen Stationen.
Unsere VorgängerInnen würden uns folgenden Rat mit auf den Weg geben.
Die Schwester Helga, unsere vor einigen Wochen verstorbene letzte Diakonissenoberin, hat mir zu Weihnachten über viele Jahre einen handgeschriebenen Brief geschickt. Und da hat sie immer einen Gedanken hineinformuliert und dieser Gedanke war: Ihr macht es gut, Sie machen es gut mit Ihrem Team oder Sie werden es gut machen. Daher glaube ich, die Schwester Helga wird uns gar keinen Rat geben, sondern nur aussprechen, das tiefe Vertrauen, dass wir es gut machen werden, auch mit diesem Transformationsprozess.
Sehr schön. Und der letzte Gedankensplitter startet folgendermaßen. Veränderung ist für mich wie?
Veränderung ist für mich eine Notwendigkeit und eine Gegebenheit des Lebens, auch des Berufslebens, die einfach dazugehört. Und wichtig ist, dass man nicht nur auf sie reagiert, sondern manchmal sie auch aktiv setzt.
Vielen Dank für diese Wortspenden. Herr König, das Diakoniewerk ist ja nicht die erste Organisation, die sich einem größeren Veränderungsprozess hingibt. Im Zuge Ihres Projektes haben Sie sich zum Ziel gesetzt, von anderen zu lernen. Was waren denn die wesentlichen Learnings für Sie aus Ihren Gesprächen mit Unternehmen, die diesen Wandel schon vollzogen haben?
Wir waren auf einer Lernreise bei der Diakonie-Dachstiftung in Hannover. Mit den Leitungskräften in Salzburg war ich vor einigen Wochen bei der Firma Netorel hier in Linz und da habe ich ein paar Learnings mitgenommen. Ich würde sagen, ein gemeinsames Learning ist, dass vielleicht noch vor 3, 4, 5 Jahren Unvorstellbare ist vorstellbar. Ein sehr konkretes Learning ist, dass wir gehört haben, dass es in Wahrheit keine Motivatoren für die Mitarbeitenden braucht, um sich auf so einen Prozess einzulassen, denn mehr Mitgestaltung, mehr Mitbestimmung an sich ist eine Motivation. Ein Satz, der noch nachklingt aus der Lernreise in Hannover zum Beispiel, ist, dass die diesen Prozess schon gegangen sind, nämlich eine Transformation der Teams in ein kollegiales, kreisorganisiertes Team, dass diese Mitarbeitenden um 5 Zentimeter gewachsen sind. Das war ein sehr authentisches Bild und auch die Gesprächspartner bei der Firma Netorel in Linz, das ist ein IT-Unternehmen, das ohne großen Aufwand vor einigen Jahren umgestellt auf agiles Management, hat berichtet, dass Mitarbeitende plötzlich in Rollen gegangen sind, Verantwortung übernommen haben, das vorher vielleicht unvorstellbar war. Und ein weiteres Learning vielleicht noch aus Hannover, es braucht Zeit.
Es braucht auf jeden Fall Zeit, ja. Welche Stolpersteine möchten Sie denn im Prozess vermeiden, sofern das möglich ist?
Ich kann hier vielleicht anknüpfen, vielleicht ein Stolperstein oder zwei Stolpersteine, dass wir uns zu wenig Zeit geben und dass wir auf der anderen Seite zu lange brauchen. Also zwischen beiden Polen müssen wir diesen Transformationsprozess gestalten. Das heißt, wir müssen sowohl unsere Geduld ein bisschen in den Griff kriegen, vielleicht auch unsere Ungeduld, und schauen, wo gilt es, auf Tempo zu gehen, aber auch zu schauen, wo braucht es Zeit, wo müssen wir das eine oder andere vielleicht noch zeitlich nachjustieren, wo braucht ein regionaler Prozess mehr Zeit. Also die Zeitkomponente halte ich für sehr wichtig.
Kann man das irgendwie bemessen? Haben Sie da so eine Zeitleiste im Kopf, wann das Ganze oder in Monaten, wann das abgeschlossen sein soll, im Idealfall?
Ein Organisationsentwicklungsprozess ist nie abgeschlossen. Das kann man mal im Grundsätzlichen sagen. Ich glaube aber schon, dass wir in einem Jahr so weit sein sollten, dass wir einige Teams haben, die diesen Transformationsprozess gegangen sind, die sich in ihrer Führungsstruktur anders aufgestellt haben als kollegial organisiertes Kreismodell, dass wir so in einem Jahr erste Wirkungen haben. Dass die betroffenen Kolleginnen sagen, ja, die Prozesse laufen einfacher, es geht schneller. Wir spüren, dass diese Mitbeteiligung greift, dass wir 5 Zentimeter gewachsen sind, dass unsere Klientinnen mehr mitbestimmen können. Und da würde ich sagen, wäre das schon schön, wenn wir in einem Jahr so erste Wirkungen sehen und dass wir in 2 Jahren dann schon eine größere Breitenwirkung haben und schon einen guten ersten Rückblick machen können und sagen, ja, das hat sich gut bewährt oder dort oder da müssen wir nachjustieren.
Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, damit ein solcher Prozess wirklich unbedingt gelingen kann?
Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass wir diesen Anspruch der stärkeren Einbindung der Mitarbeitenden in den Einrichtungen vor Ort, dass wir den sehr glaubwürdig leben und dass wir in dieser Phase, in der wir jetzt sind, uns langsam beginnen zurückzuziehen, in dem Sinne, dass wir das Vertrauen haben, die betroffenen Teams, Einrichtungen, Einrichtungsleitungen, Verantwortlichen, die werden mit unserem Rahmen, den wir vorgeben, die werden diesen Prozess gut machen und in ihrer Art gut umsetzen.
Also ein gewisses Grundvertrauen in die Fähigkeiten der Menschen.
Ganz wichtig, ja, ja.
Wann würden Sie denn aus tiefstem Herzen Ihrer Meinung nach sagen können, boah, jetzt haben wir es geschafft?
Ich glaube wirklich, wenn wir schöne Beispiele erzählen können, wenn wir Geschichten erzählen können, wo wir sagen, dank dieses Prozesses spüren wir, dass wir noch mehr, als wir das immer schon gemacht, gewollt haben, die Menschen, für die wir da sind, eingebunden werden. Nicht nur Empfänger unserer Dienstleistungen sind, sondern mitgestalten können, mitreden können. Dass wir spüren, dass Mitarbeitende eine Begeisterung haben, dass Führungskräfte sagen, das ist ein ganz toller Arbeitsplatz. Jetzt verstehen wir, welche positiven Auswirkungen das auf uns hat. Also, dass wir hier viele Geschichten erzählen können des Gelingens, ja.
In Folge 5 und 6 von Dialog haben wir sehr viel über die Pilotphase und die Ausrichtung in Sozialräumen gesprochen. Im Diakoniewerk gelten Sie und Ihre KollegInnen mit Ihren Angeboten in Salzburg als PionierInnen, was die sozialräumliche Arbeit angeht. Was ist denn für Sie Sozialraum?
Ich glaube, in der Kurzfassung gibt es zwei wichtige Zugänge, was Sozialraum ist. Das eine, das ist ein sehr bekannter Zugang, ist es einmal ein geografischer Raum. Das kann, so wie das Professor Hinte, einer der Wegbereiter der Sozialraumorientierung gesagt hat, das kann eine Hausgemeinschaft sein, eines Seniorenheims, einer Behinderteneinrichtung. Das kann ein Stiegenhaus sein in einem Stadtteil, das kann ein Wohnquartier sein, ein Stadtviertel. Das heißt, Sozialraum kann einmal ein geografischer Raum sein oder das Zimmer eines betreuten Menschen. Ich möchte aber auf ein zweites Verständnis auch noch hinweisen, dass mehr denn je wichtig ist in der sich digitalisierenden Gesellschaft. Sozialraum ist auch ein virtueller Raum. Wir wissen, dass heute besonders junge Menschen 3, 4 bis zu 5 Stunden am Tag sich in Social Media bewegen. Und das sind eigentlich virtuelle Sozialräume. Das sind Chatgruppen, das sind Internetforen. Und das sind auch sehr prägende Sozialräume. Wir denken ja auch im Diakoniewerk nach, wir erreichen unsere Mitarbeitenden nicht immer nur oder vielleicht weniger mit Printmedien, sondern mit Social-Media-Kanälen. Mitarbeitende bauen sich ihre eigenen Chatgruppen. Das heißt, der Sozialraum ist auch ein sozialer und psychologischer. Sozialraum ist auch das Familiennetz, das jemand hat, das Freundesnetz. Und diese Vielfalt muss man sehr im Auge haben, wenn wir von Sozialraumorientierung sprechen.
Vielleicht wollen Sie uns ein bisschen erzählen von Ihrer Pionierarbeit im Sozialraum in Salzburg.
Wir haben vor über 20 Jahren von der Stadt Salzburg den ersten Auftrag bekommen, einen Bewohnerservice in einem Stadtteil, wo es soziale Probleme gab, aufzubauen. Da haben 2 Teilzeitmitarbeiterinnen begonnen. In diesen 20 Jahren sind aus diesem Pionierprojekt Projekte und Angebote geworden mit heute 25 Mitarbeitenden. Wir haben 7 Bewohnerservicestellen, viele Wohnquartiere, die wir betreuen dürfen. Und ich glaube, da ist etwas ganz Wesentliches gelungen. Wir sind von Beginn an hineingegangen mit dieser Haltung, nicht was können wir für diese Menschen tun, sondern wie können wir die Menschen dort unterstützen, das, was sie für ihren Stadtteil, in ihrem Stadtteil gestalten wollen, in ihrem Wohnquartier besser umzusetzen. Wir haben kürzlich einen Workshop gehabt mit Professor Hinte und da hat er etwas zu einem dieser 5 Prinzipien der Sozialraumorientierung gesagt. Dieses Prinzip lautet, der Wille des Betroffenen soll im Mittelpunkt stehen. Und er grenzt das ab vom Wunsch der Betroffenen. Ja, wenn ich heute in ein Lebensmittelgeschäft gehe, ist die normale Frage vielleicht der Mitarbeiterin, was kann ich für sie tun? Und er hat uns gefragt bei diesem Workshop, welche Frage stellen Sie den Menschen, die in Ihre Beratungsstelle kommen? Und dann sagt reflexhaft eine Kollegin, die da war, ja, ich frage sie, was ist denn Ihr Wunsch oder was kann ich für sie tun? Und er hat das dann korrigiert, ist eine kleine Korrektur gewesen, aber die hat uns sofort deutlich gemacht, was der Unterschied ist. Er hat gesagt, wenn Sie fragen, was kann ich für Sie tun, dann sehen wir das Gegenüber als eine Leistungsempfängerin. Wir tun etwas für das Gegenüber. Den Willen des Betroffenen in den Vordergrund zu stellen, heißt die Frage zu stellen, was hat sie hierher geführt und was möchte diese Person für ihre eigene Lebenssituation verändern. Wie möchte sie die gestalten? Ich sage ein konkretes Beispiel. In einem Wohnquartier kam eines Tages die Anfrage, dass hier mehrere ältere Menschen sind, die einen Fahrdienst brauchen. Und es gab einige Mitbewohner, die gesagt haben, wir würden den Fahrdienst machen. Sie kommen zum Diakoniewerk, wir betreuen dieses Wohnquartier, mit der Bitte, ob wir nicht ein Auto anschaffen würden. Wir haben darüber nachgedacht, ob das unsere Aufgabe ist, ein Auto anzuschaffen und sind zur Erkenntnis gekommen, das ist eigentlich nicht unser Auftrag als Diakoniewerk, aber unser Auftrag ist es, die Menschen in ihrer Selbstinitiative, das ist ein weiteres Prinzip der Sozialraumorientierung, zu unterstützen. Mhm. Sie waren zuerst enttäuscht und herausgekommen ist, dass sie dann aktiv geworden sind, monatelang bei Autofirmen angefragt haben. Sie haben sich selber das Auto angeschafft, haben ein Sponsoring bekommen. Das Diakoniewerk hat den Prozess begleitet. Sie sind selbst initiativ geworden für ihre Situation. Jetzt ist es ihr Projekt und nicht das Diakoniewerk-Projekt. Und da haben wir viele solche Beispiele in der Bewohnerservice-Arbeit, in der Stadtteilarbeit, wo wir die Ressourcen in den Stadtteilen heben. Wir haben in Salzburg zum Beispiel 500 freiwillige Mitarbeitende. Das sind Menschen, die sich engagieren wollen. Eines der jüngsten Projekte ist zum Beispiel Handy, Laptop und Co. Hier haben wir viele Freiwillige organisiert, viele IT-affine Menschen, die älteren Menschen helfen. mit den vielen neuen Entwicklungen im IT-Bereich zurechtzukommen. Also heißt, wir schauen, welche Ressourcen gibt es im Stadtteil, welche Bedürfnisse gibt es und das bringen wir zusammen.
Also es wird auch sehr stark auf die Selbstinitiative und Selbstwirksamkeit der Menschen geschaut in Unterstützung vom Diakoniewerk.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das ist der große Unterschied unseres Verständnisses von Sozialarbeit vielleicht zur normalen Dienstleistungsbranche. Natürlich erbringen wir auch Dienstleistung. Aber das Verständnis ist, dass viele soziale Bedürfnisse oder Bedarfe, die es abzudecken gilt, ganz wesentlich das Mittun, das Mitwirken der Betroffenen braucht. Und da müssen wir uns ein Stück weit von diesem auch vielleicht bei uns eingeübten Bild verabschieden. Der Hilfeempfänger oder die Hilfeempfängerin ist der Kunde, die Kundin und wir tun etwas für sie. Natürlich bleibt das immer Teil unseres Auftrages, aber noch mehr wollen wir aus der Sozialraumorientierung heraus die Kräfte der Menschen aktivieren. Und da haben wir in Salzburg, würde ich schon sagen, sehr viele spannende Erfahrungen gemacht, aber sind da natürlich auch nicht fertig.
Aber es hört sich schon nach sehr gelungenen Projekten an. Braucht es für Sie dann überhaupt eine Veränderung im Kontext der Sozialraumorientierung? Beziehungsweise was wäre denn, beziehungsweise ist dann das Neue? Weil es wird in diesem Bereich jetzt eh schon sehr viel getan.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, da sind wir nie fertig. Um nur mal auf das Erste zurückzukommen, auch uns wird da langsam erst bewusst, was der feine, kleine und doch letztendlich große Unterschied ist, ob wir fragen, was ist der Wunsch der Betroffenen und was ist deren Wille. Wenn ich nach deren Wille frage, dann heißt das, wo möchten sie sich gestaltend einbringen. Wenn ich nach ihrem Wunsch frage, dann gehe ich doch ein bisschen mit dem Bild hin, der oder das Gegenüber ist sowas wie der Hilfeempfänger. Dann glaube ich, müssen wir noch viel mehr zielgruppenübergreifend denken. Das ist auch eines dieser fünf Prinzipien. Das heißt, dass man sich nicht nur beschäftigt, was brauchen die älteren Menschen im Stadtteil, was brauchen die Menschen mit Behinderung, was brauchen die Alleinerziehenden, was brauchen die Menschen mit Migrationshintergrund, sondern zielgruppenübergreifend heißt, was können denn diese Gruppen miteinander tun, um ihr Leben zu verbessern. Also da ist viel Luft nach oben. Und wir haben jetzt in Salzburg 500 Freiwillige, ja vielleicht haben wir in 5 Jahren 1000. Also das ist Salzburg, aber das betrifft das ganze Diakoniewerk auch, diese Frage, Ressourcen zu aktivieren, die Selbstinitiative zu fördern, das kann man gar nicht oft genug durchdenken und immer wieder neu durchdenken.
Wir haben ja gehört, dass im Diakoniewerk die sogenannte Pilotphase gestartet ist und Pilotsozialraumeinheiten entstehen. Wie gelingt es denn Ihrer Meinung nach, Kolleginnen und Kollegen dafür zu begeistern? Gibt es da besondere Zuckerl?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es dafür keine Zuckerl braucht. Wenn Mitarbeitende erleben, dass sie noch wirksamer sein können, dann sind sie begeistert und dann sind sie dabei. Darum denke ich über das eigentlich gar nicht nach, welche Zuckerl braucht es. Die sind im Boot und spüren den Rückenwind. Da bin ich guter Dinge, dass das in eine gute Richtung geht.
Herr König, schon langsam kommen wir zum Ende der Podcast-Folge. Wie ich erfahren habe, sind Sie leidenschaftlicher Tänzer. Wenn Sie an Veränderung denken, welche Musik verbinden Sie denn mit Veränderung?
In der Salsa gibt es sehr viele Stücke, die nicht durchlaufen, sondern die immer wieder in einen Break haben. Ich habe das noch vor einigen Jahren gehasst, weil man lernt ja Figuren, um das dann schön zu tanzen und plötzlich kommt der Break, die Trompeten fahren hinein und was tut man jetzt? Jetzt merke ich, dass es genau diese Unterbrechungen, diese Abweichungen sind, wo das Tanzen erst magisch wird, wo man seine Kreativität hineinbringen kann. Und ich glaube, mit unserem Organisationsentwicklungsprozess ist es ein bisschen wie mit diesen Tanzerfahrungen. Wir stellen unseren Kolleginnen jetzt Figuren zur Verfügung oder wir möchten, dass sie manche Figuren, wie Führung noch sein kann, lernen können. Und jetzt müssen wir uns darauf einlassen, dass in den Regionen uns die Musikalität entgegenkommt, in den einzelnen Regionen. Und unsere Kolleginnen werden das auf ihre Art austanzen. Die werden ihre eigene Choreografie machen Und erst wenn wir die Abweichungen als Orte sehen, wo es magisch wird, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Insofern ist das Tanzen da vielleicht ein sehr guter Vergleich, wo es hinlaufen kann.
Auf jeden Fall. Und wenn Sie an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, warum lohnt es sich, in ein Unternehmen zu gehen, das für viele ja quasi ein bisschen Kopf steht gerade? Beziehungsweise warum lohnt es sich für bestehende Mitarbeitende, den Weg mitzugehen oder mitzutanzen?
Ich glaube, Veränderung bringt immer neue Energie, einen neuen Wind herein. Das spüren, würde ich sagen, zurzeit noch am stärksten unsere Führungskräfte, unsere Schlüsselkräfte. Und das ist etwas, was eine gewisse magnetische Wirkung hat. Und warum lohnt es sich, ins Diakoniewerk zu kommen? Ich würde sagen, im Blick auf die 150-jährige Geschichte, wir haben uns immer verändert. Das ist so spannend, wenn man zurückliest in die Geschichtsbücher des Diakoniewerks. Da war immer ein Veränderungsprozess und wir haben uns immer als Organisation verstanden, die nach vorne denken möchte. Und ich glaube, das ist etwas sehr Attraktives.
Ich möchte gern die heutige Folge mit einem Motto oder Satz von Ihnen beenden. Welcher Satz wäre das?
Nichts ist so beständig wie der stetige Wandel.
Vielen Dank, Herr König, dass Sie uns heute Ihren persönlichen Blick auf den Transformationsprozess gegeben haben. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über all die Jahre Großartiges geleistet und auch die nächste Zeit bringt noch sehr viel Neues. Wir dürfen im Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf dieser Reise sehr gerne mit. Offene Fragen beantwortet das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind wieder in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr auch weiterhin Infos rund um das Diakoniewerk hören möchtet, abonniert den Podcast gleich auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Ist das zum Beispiel Spotify am Handy, dann aktiviert bitte auch gleich die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Dialog erscheint alle 2 Wochen am Dienstag. Die nächste Folge wird spannend. Da klären wir nämlich Begriffe rund um den Transformationsprozess unter dem Titel Ich verstehe nur Bahnhof, Begriffe einfach erklärt. Herr Magister König, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.